Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von 331. Drei Frauen, drei Religionen, ein Thema. Heute wird's bodenständig im wahrsten Sinne des Wortes, denn heute reden wir über die Erde. Ich sitze hier mit meinen Lieblings-Co-Moderatorinnen Maike und Kübra. Sag mal hallo.
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 Falls ihr uns zum ersten Mal hört, dies ist der interreligiöse Podcast des House of Ones und unser Podcast wird unterstützt von der Senatsverwaltung für Kultur und gesellschaftlichen Zusammenhalt. So, wir wollen heute über die Erde reden. Das ist vielleicht ein bisschen ulkig als Thema erstmal, aber wir haben ja schon über Wasser geredet, nicht? Und dann können wir auch über Erde reden, finde ich. Und was sind denn so Assoziationen, die ihr beiden mit Erde habt, Maike, Kübra? Für was steht Erde für euch?
Also wenn ich jetzt so ganz frei assoziiere, denke ich in erster Linie eher an Sand und ich denke so an Strand, an Urlaub, an Sandburgen bauen, an wenn ich auf jeden Fall am Strand sitze, dann nehme ich den immer in die Hand und lasse den so durch meine Hände rieseln. Mhm. Ich liebe das irgendwie, ich muss das die ganze Zeit tun, ich buddel auch immer gleich meine Füße so in den Sand ein. Andererseits nervt mich auch der Sand total. Er hängt unter den Fingernägeln, er klebt irgendwie in den Schuhen, zwischen der Kleidung. Andererseits nimmt man ihn auch ein bisschen mit nach Hause. Das heißt, von diesem Erlebnis trägt sich das so mit in den Alltag hinein. Das mag ich. Und andererseits nervt es mich, weil es überall klebt und dazwischen hängt.
Ja, ich glaube, es ist sehr relatable. Immer als ich klein war und am Sandkasten gespielt habe, musste ich die Schuhe ausziehen vor der Wohnung und wurde dann getragen und in die Badewanne gestellt und musste mich in der Badewanne entkleiden und Hauskleidung anziehen.
Bei mir ist es heute so, mit meinem Kind, wenn mein Kind von der Schule oder vom Spielplatz nach Hause kommt, kann ich den Schuh tatsächlich so nehmen und so ausschütten. Also da kommt wirklich immer eine Ladung Sand hinaus und ich habe auf dem Balkon einmal, da sammle ich das alles und da ist da immer ein halber Sandkasten drin.
Ein Sandkasten für zu Hause. Ich bin ja bilingual aufgewachsen, also in zwei Sprachen. Und wenn ich auf Deutsch Erde höre, dann bin ich immer so, okay, über welche Erde sprechen wir jetzt? Über die Welterde oder über Erde, wo Blumen rauswachsen? Genau, und das ist meine erste Assoziation immer, beziehungsweise ich muss immer erstmal schnell mir klar werden, worüber wir sprechen. Und wenn wir dann über tatsächlich Bodenerde sprechen, dann Pflanzen irgendwie, das kommt mir so in den Sinn. Blumen, Pflanzen, ja.
Also eher so eine Fruchtbarkeitsassoziation vielleicht sogar.
Was ist bei dir so?
Ja, ich finde auch, ich denke auch an Garten und an Gärtnern. Ich finde auch den Geruch von Erde sehr angenehm. Also manche mögen das, glaube ich, nicht, aber ich finde vor allen Dingen so nasse Erde, wenn es so viel regnet. Das Einzige, was ich am Regen mag, ist der Geruch. Genau. Und dann denke ich an Natur, aber ich denke auch irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, ich glaube, ich bin so ein Katastrophenmensch, aber ich denke auch ein bisschen an den Klimawandel, daran, dass irgendwie ich immer das Gefühl habe, mittlerweile sind alle Unterhaltungen, die ich führe, fangen irgendwie an mit sowas wie, ja, also die Erde brennt, metaphorisch und tatsächlich auch physisch, weil wir halt diesen ganzen Klimawandel auf der einen Seite haben und dann die ganzen Kriege auf der anderen Seite. Jetzt merke ich, ich habe gerade so ein bisschen den Podcast down gebracht, vom Sandkasten zur Blume. Rede ich auf einmal über Zerstörung. Genau. Aber das sind so meine Assoziationen erstmal.
Ich habe auf jeden Fall noch eine. Mhm. Und zwar die, dass die allerbeste Beschäftigung für mein Kind und ich glaube für viele andere Kinder auch, ist die Erde, ist Sand. Also mein Kind brauchte nichts anderes, kein anderes Spielzeug, wenn wir auf dem Spielplatz sind oder am Strand. Da kann er die ganze Zeit spielen und braucht keine anderen Gegenstände. Ist komplett beschäftigt mit diesem Sand.
Buddelt. Ich habe immer gerne alle und mich selber eingebuddelt. Mein Bruder und ich haben immer Sandkasten gespielt und unsere ganze Beschäftigung war einfach nur einander einzugraben, so tief wie möglich, dass der Kopf noch draußen war. Und dann musste die andere Person versuchen, sich kämpfen. Ja.
Aber wir wollen ja auch einen Blick heute in unsere Schriften werfen, oder?
Genau, auf jeden Fall. Und es gibt ja vielleicht sogar religiöse Momente auch, in denen Erde eine besondere Rolle spielt, aber wir wollen erstmal vielleicht kurz in unsere Schriften schauen. Habt ihr eine Textstelle mitgemacht, wo Erde irgendwie eine besondere Rolle spielt oder irgendwas, irgendeinen kleinen Funfact zu Erde und den Heiligen Schriften? Wie sieht's aus?
Ich freue mich sehr über das Thema, weil die Bibel auf jeden Fall voll davon ist. Es gibt unfassbar viele Stellen und Geschichten, in denen Erde oder auch Sand eine Rolle spielt. Und ich dachte, vielleicht ist es interessant, einmal die Geschichte von Jesus und der Ehebrecherin in Anführungsstrichen zu erzählen. Ich mag diesen Titel nicht. Ich finde, da gibt es auch viele schwierige Momente in dieser Geschichte. Aber um euch kurz mit hineinzunehmen, die Geschichte steht im Johannesevangelium im Zweiten Testament. Und dort wird erzählt, wie die Jünger in Jesus eine Frau zu Jesus brachten, die beim Ehebruch in Anführungsstrichen überrascht worden war. Und sie haben die Frau in die Mitte gestellt und zu Jesus gesagt, so, die wurde auf frischer Tat ertappt, sie muss jetzt gesteinigt werden. Was sagst du dazu? Und Jesus, und das finde ich total interessant, beugte sich aber nach vorne und schrieb mit den Fingern auf die Erde. Und die JüngerInnen hörten nicht auf zu fragen und dann richtete er sich auf und sagt diesen bekannten Satz, den kennen sehr viele, wer von euch ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein.
Daher kommt das.
Cool. Genau. Und dann beugte sich Jesus wieder nach vorne und schrieb wieder etwas auf die Erde. Und dann hauten die JüngerInnen ab und Jesus sagt der Frau so sinngemäß, ich verurteile dich nicht. Und ich finde das so spannend, weil, also ich meine, wie spannend kann man es denn machen, nicht zu sagen, was Jesus in den Sand schrieb. Es gibt so viele Interpretationen und Überlegungen, was das sein kann. Und genau, alleine dieser Moment, also man kann auch ein bisschen von diesem Moment weggehen, herauszufinden, was er in den Sand schrieb. Aber allein dieser Moment, dass er sich in so einer Situation der Anklage, der höchsten Scham, der einer großen Gefahr gegenüber der Frau nach vorne beugte, also so, wie sagt man das, so paradoxe Intervention, könnte man auch sagen, nach vorne beugte und in den Sand schrieb und damit die Situation veränderte, vielleicht auch beruhigte, auf jeden Fall so etwas bewirkte, dass die JüngerInnen nachdachten und sich anders verhalten haben daraufhin, finde ich unfassbar bemerkenswert. Und vor allem auch die Frau dadurch ja wieder beruhigte und von diesem, von dem Ehebruch selber ja, weggeht und sie wieder so zusammenhält. So, das lese ich daraus. Und das finde ich total spannend, dass er etwas in den Sand schrieb. Und in den Sand schreiben, wenn ich so darüber nachdenke, was schreibe ich denn so in den Sand, wenn ich am Strand bin oder am Meer, worauf kommen wir, wie benutzen wir das? Genau, da kommen auf jeden Fall ganz viele Gedanken und Assoziationen in mir hoch. Aber das finde ich eine richtig starke Geschichte und freue mich sehr, immer wieder neu auch darüber nachzudenken.
Voll schön. Vor allen Dingen, weil ich finde, also du hast es ja eigentlich schon gesagt, aber ich wollte es trotzdem nochmal so betonen, dass es eigentlich so eine Lektion auch in Konfliktbewältigung ist vielleicht und so Deeskalation. Ich beschäftige mich gerade so viel mit so Nervensystemregulation. Und ich finde es sehr spannend, dass halt auf diese, also das ist ja auch, also man sagt ja auch bodenständig oder auf Englisch sagst du down to earth, also unten am Boden oder ja. Und ich finde es sehr spannend, dass weil ich stelle mir diese Situation so sehr emotional aufgeladen, vielleicht so aggressiv, ängstlich, mit so ganz viel Emotion vor. Und dann diese Gegenhandlung, sich also erstmal runterzugehen auch sozusagen.
Ja.
Und dann halt so nah am Boden zu sein, finde ich irgendwie sehr spannend.
Ja, also man könnte auch einen Vergleich ziehen zu Jeremia 17. Da heißt es nämlich, wer von mir abweicht, soll in die Erde geschrieben werden, weil er Gott, die Quelle lebendigen Wassers, verlassen hat. Also das finde ich auch ganz interessant. Das macht ja nochmal den Punkt auch der Sünde in Anführungsstrichen auf, ne, des Übertretens und so weiter. Aber ich finde auch, dass man überlegen könnte so interpretieren könnte, dass die Vergänglichkeit der Sünde darin vielleicht nochmal ganz deutlich wird. Also dass damit gezeigt wird, dass egal wie viel wir sündigen und wer vielleicht meint, dass es eine Sünde sei, das wäre mir zum Beispiel ganz wichtig, auch aus einer feministischen Haltung heraus, dass sie vergänglich sind. Dass sie bei Gott, dass Gott vergibt, egal wie groß und egal wie viel. Und dann stelle ich mir natürlich gleich auch aus einer feministischen Perspektive die Frage, hallo, was ist mit dem Typen? Gehören ja zwei dazu. Warum gucken alle auf die Frau? Also wir können da ja so ganz viel auch an dieser Geschichte noch arbeiten. Heute gucken wir ja in erster Linie auf den Sand und so, aber das will ich nochmal kurz mit hineinbringen. Und genau, ich meine, dass auch zu der Zeit vor allem in der Regel nur Frauen die Ehe brechen konnten. Und wenn er eben nicht.
Aber es gibt ja trotzdem den Mann, der mit ihr geschlafen hat. Also weil, ja, genau, der Ehemann kann nicht brechen, aber es gibt ja trotzdem der also es ist trotzdem Straftat gewesen, wenn der Mann mit der verheirateten Frau geschlafen hat eigentlich,
Wow. Aber wir gucken mehr auf den Sand heute, deswegen, genau, finde ich das eine spannende Geschichte. Und voll. Kybra setzt schon mehrere Male an. Genau. Jetzt bist du dran.
Was hast du? Ich musste mich erstmal entscheiden, welches ich jetzt sage. Und dann habe ich mich geschickt entschieden, dass ich die Atherin im Laufe des Sprechens woanders einsetze. Und deswegen habe ich jetzt das ausgewählt, was ich jetzt sagen werde. Und zwar von Sure El-Yasin 33 steht drin, dass Gott eben quasi als ein klares Zeichen für Gottes Einheit und Herrschaft die tote Erde nochmal wiederbelebt und aus ihm Korn hervorwachsen lässt. Heißt, manchmal, also ich verbinde das auch so ein bisschen mit, wir sind manchmal so, okay, trockene Erde, da kommt jetzt nichts mehr raus, also die Hoffnungslosigkeit vielleicht, aber wir Menschen, wir sind begrenzt auch in der Hinsicht, dass wir eben keine Wunder hervorbringen können, aber Gott kann auch aus einer toten Erde auch wieder eine fruchtbare Erde machen. Also nur weil es tot ausschaut, ist es nicht unbedingt direkt tot und dass eben da auch die Hoffnung immer mit drin bleiben soll und dass Gottes Allmacht eben für alles ausreicht und gerade auch eben dass man denkt, wenn man denkt, jetzt ist alles zu Ende, da ist es vielleicht noch gar nicht zu Ende, weil für wen Ende? Weil wir Menschen nehmen alles so wahr, wie wir es anhand von Erfahrungen oder weiß ich nicht, Gründen und Ursachen kennen, aber darüber hinaus steht eben Gott und Gott hat eben die Allmacht, das irgendwie doch dann umzukehren und für uns es weitergehen lassen zu können. Also deswegen meine Message hier, wenn wir sehen, es ist eine tote Erde und irgendwie die Hoffnung aufgeben, kann es dennoch sein, dass es mit, und da komme ich nochmal so ein bisschen in Geduld rein, dass mit der Geduld und mit dem gottesdienstlichen Handlungen tatsächlich, dass wenn Gott möchte, dass die Erde wieder fruchtbar wird, wird sie dann auch letzten Endes. Und genau, das ist so für mich so eine Motivation und so ein Hoffnungsbild. Ja.
Ich finde das voll spannend.
Ja.
Ich sehe da natürlich aus einer christlichen Perspektive, sehe ich da natürlich total die Auferstehungsdimension drin. Also ich möchte dir nicht so nahe treten, Kybra, aber ich lese da drin auch, weil also das beinhaltet ja auch die Auferstehung, dass etwas Scheinbares Totes, etwas, was nicht mehr fruchtbar ist, was leblos aussieht, also so wie jetzt in der Sure, also ne, es sieht, wie war das Wort dafür nochmal, nicht mehr fruchtbar aus,
genau,
kann trotzdem Neues entstehen.
Genau,
ne? Und das ist,
genau.
Ja, ist auf jeden Fall auch der Auferstehungsgedanke. Ja.
Absolut, wir haben ja auch, wir reden auch von Hascher. Hascher ist auch auf Auferstehung, aber im Jenseits quasi, in einem anderen örtlichen Rahmen, aber genau, das ist auf jeden Fall auch mit drin.
Rebecca, du wolltest...
Ja, ich wollte auch was sagen. Ah, jetzt weiß ich es wieder. Weil ich war gerade in Gedanken verloren, bin euch gefolgt und habe so ein bisschen abgedriftet.
Genau, ich wollte sagen, dass ich das ganz schön finde, dass du das sagst, weil ich ja am Anfang so ein bisschen ein kleiner Downer war und darüber geredet habe, dass die Erde brennt, metaphorisch und physisch. Genau, und vielleicht ist es dann auch nochmal so ein kleiner Hoffnungsschimmer, den man da sehen kann, dass auch aus der größten Zerstörung trotzdem immer noch irgendwann wieder was wachsen kann. Ja. Mir ist es genauso gegangen wie Kybra. Ich wusste gar nicht, welche Textstelle ich anbringen soll. Und ich bin immer noch unsicher, ob ich jetzt die richtige Textstelle ausgewählt habe. Aber vielleicht ist es auch gleich noch ein, können wir gleich weiter noch darüber reden. Und zwar in Genesis, also in Bereshit, wird ja der Mensch zweimal geschaffen, der erste Mensch. Und einmal haben wir halt Genesis 1. Und da wird halt schon auch gesagt, okay, und lasst uns Menschen machen, lasst uns einen Mensch machen in unserem Abbild. Und dieser Mensch heißt Adam. Und Adam auf Hebräisch heißt Erde. Also könnte man eigentlich übersetzen, lasst uns einen Erdling schaffen. Und ich finde das sehr spannend, weil unsere Existenz ja auch vehement oder extrem davon abhängig ist, dass wir zum Beispiel fruchtbare Erde haben, weil wir dadurch Lebensmittel ziehen oder dass Genau, weil wir Tiere haben, irgendwie, die von der Erde leben, Pflanzen, alles. Also ohne die Erde könnte der Mensch nicht überleben. Und das fand ich sehr spannend. Und vor allen Dingen finde ich es sehr interessant, dass halt, wir haben ja bekanntlicherweise zwei Schöpfungsgeschichten. Wir haben Genesis 1, wo davon der Rede ist, wir schaffen einen Adam, wir schaffen den Adam männlich oder ja, männlich und weiblich schaffen wir ihn. Also das ist ja dann auch nochmal so ein ganz interessanter Gender-Aspekt. Und aber in Bereshit 2, in Genesis 2, wird dann geschrieben, Vayetze Adonai Elohim et ha-Adam afar min ha-Adama vaif pach ve'afilu nishmat chaim ve'hai ja, ve'hi ha-Adam la-Nefesh chaya. So, ich finde es da interessant, dass hier dann in Genesis 2 gesagt wird, und lasse uns den Mensch aus Erde schaffen. Also er heißt in Genesis 1, heißt er schon Adam. Mhm. Aber hier wird nochmal gesagt, dass der erste Mensch wirklich aus der Erde genommen wird. Und dann dieser, gibt es ja, also ist glaube ich auch ein bekanntes Bild, dass Gott sozusagen den Lebenshauch einpustet oder durch die Nase und Adam das dann einatmet. Was ja dann auch wieder eine Kombination von zwei Elementen ist. Also wir haben Erde und Luft, die sich ja auch gegenseitig brauchen. Genau, das hatte ich mitgebracht. Und ich weiß natürlich bei Maike, dass wir uns diese Geschichte teilen. Und ich weiß, dass im Koran es nicht so eine richtige Schöpfungsgeschichte gibt. Aber ich wollte fragen, ob es da auch eine, zum Beispiel eine etymologische Nähe gibt zwischen dem Menschen und der Erde. Oder ob ihr diese Geschichte auch kennt als eine Tradition oder wie das da aussieht, Kübra.
Doch, doch, genau. Also wir sprechen auch, oder im Koran wird auch erzählt, dass Gott den Menschen aus Erde, aus Lehm erschuf.
Lehm,
und,
interessant.
Genau, Lehm, Erde, es kommt immer auf die Übersetzung auch so ein bisschen drauf an. Und man spricht auch
Wo
sogar...
Wo steht das?
Im Koran, Al-Imran 59 kann man nachschauen. Da ist sogar der Zusammenhang mit Jesus bei der Frage, ja, wie Jesus denn ohne Vater entstehen kann. Und dann wird auch quasi so ein Vergleich gemacht mit, wir hatten bereits Adam ohne Eltern erschaffen aus Erde. Und Jesus Geburt gleicht quasi auch der Geburt von Adam an. Nicht unbedingt, weil er aus Erde ist, sondern weil Gott, weil Jesus ist Gottes Wort.
Ebenso mysteriös plötzlich da war.
Nein, Gott, Jesus ist Gottes Wort, auch so ein bisschen mit Logos vielleicht parallel.
Ja,
und,
mit Johannes.
Also mit dem Befehl sei wird er erschaffen, genau. Und genau, da ist der Bezug auf jeden Fall sehr krass mit, wir wissen auch, dass der Mensch oder genau, in der islamischen Tradition ist es so, dass der Mensch aus Lehm, aus Erde erschaffen worden ist. Was ich auch sehr interessant finde, erschaffen von Erde, wir wissen ja auch, ich bin jetzt keine Medizinerin oder so, aber man sagt ja, wenn du so ein bisschen energisch aufgeladen bist, dann zieh mal die Socken aus, die Schuhe aus und lauf mal so ein bisschen auf der Erde,
Touch
lass
grass.
Die Energie so ein bisschen genau weg. Und wenn wir begraben werden, wir werden ja auch unter die Erde quasi begraben, anscheinend ist ja unser Haut quasi, unser Material auch setzt sich gut ab in der Erde. Und ich weiß nicht, natürlich gibt es auch so Steinbegrabungen, das ist natürlich auch was anderes, aber irgendwie schließt sich bei mir so im Kopf so der Kreis mit. Und man sagt ja auch, also im Türkischen sagen wir auch, oder auch, es ist auch koranisch, wir sind von der Erde gekommen und gehen wieder zurück in die Erde, also als Material, aber wir sind natürlich von Gott gekommen und kehren wieder zu Gott, und dieser Vers existiert natürlich auch. Genau, also sehr spannend, gerade in meinem Kopf sehr viele so Verknüpfungspunkte.
Es gibt passend dazu einen Bibelvers.
Ja.
Und ich finde es immer so ein bisschen bizarr, wenn ich eine Unterhaltung so anfange, es gibt dazu passend einen Bibelvers. Es fühlt sich sehr unauthentisch an.
Ist okay.
Aber in Bereshit 1, Kapitel 3, Vers 19, sagt Gott ja zu Adam, als sie gerade im Prozess davon sind, herausgeschmissen zu werden aus dem Paradies, sagt Gott, denn Staub bist du und zu Staub wirst du zurückkehren. Und das ist etwas, was man auch manchmal bei Beerdigungen sagt, während man die Erde in das Grab wirft. Kenne ich Leute, die das machen. Also gar nicht unbedingt, ich weiß gar nicht, ob es so eine jüdische Tradition ist, aber das ist auf jeden Fall, was ich gerade damit assoziiert habe. Das fand ich ganz spannend. Und natürlich, wir zerfallen ja und werden wieder zur Erde. Und vielleicht kommt ja auch deswegen diese Idee, dass man ethnologisch gesagt hat, okay, wir nennen es jetzt Adam, zum Beispiel auf Hebräisch, also den Erdling.
Ja, ich finde einmal, das ist spannend, bei Adam und der Übersetzung zu Erdling, da finde ich die Beziehung, das Verhältnis von Mensch zu Erde viel, viel stärker. Also das Wort Mensch oder der Begriff Mensch, der setzt sich dann so ab. Aber wenn wir so auf dieses Wort Erdling mehr blicken, ich finde, dann ist die Beziehung, das Verhältnis zur Erde, zur Schöpfung irgendwie viel, viel enger. Finde ich spannend. Aber ja, also bei christlichen Beerdigungen sag ich am Ende oder sagen Pfarrpersonen am Ende, Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub. Und das ist gekoppelt an das Ritual mit dem Sand, mit der Erde, die liegt dort oder steht in einem Korb oder in einer Schale neben dem offenen Grab. Und dann wird dreimal, also zu diesem Satz, Erde zu Erde, dann wird Erde genommen und die Erde in das Grab gelegt, Asche zu Asche und Staub zu Staub. Und das ist genau die Referenz darauf, auf die Punkte, die wir gerade schon gesagt haben oder zusammengetragen haben. Einmal auf die Schöpfungsgeschichte, Gott formte den Menschen aus Erde. Dann zu Genesis 3,19, wie du das schon gesagt hast, sowas ein bisschen wie Memento Mori, ne? Bedenke Gott, was wir später in den Psalmen auch finden. Also Staub bist du und zu Staub wirst du wieder zurückkehren. Und dann kommt auch noch die, die Ebene der Asche dazu, in Verbindung zu Trauer und Reue, Buße und Sünde. Mhm. Das finde ich auch nochmal ganz spannende Punkte. Also diese Redewendung zum Beispiel, Asche auf mein Haupt, stammt von Martin Luther aus, Martin Luther-Übersetzung. Und zwar geht das zurück auf mehrere Verse in der Bibel, aber unter anderem zum Beispiel auf die Geschichte mit Tamar, mit Amnon und Tamar im 2. Samuel-Buch. Da wird Tamar erfährt sexualisierte Gewalt und zieht sie später, zerreißt später ihre Kleider und warf Asche auf ihr Haupt. Es gibt auch in Daniel, im Buch Daniel, den Punkt, dass es dort heißt, ich wandte mich zu Gott, um zu beten und zu bitten. Ich fastete, zog ein Trauergewand an und streute Asche auf mein Haupt. Also in Verbindung mit Trauer, mit Buße, mit Reue spielt die Asche auch eine Rolle. Und das finde ich ganz spannend, dass das auch in dem, man könnte so sagen, Beerdigungsritual mit integriert ist. Ja, und dann kann man gleich weitergehen zum nächsten, zum Beispiel zu Aschermittwoch mit dem Aschekreuz auf die Stirn als Zeichen der Buße. Ne? Ich werde mir bewusst darüber an diesem Tag, was ich an Dingen getan habe, die schwierig sind, die herausfordernd sind und bitte um Vergebung, um eine neue Chance, um ein Weiterleben und trage zum Zeichen meiner Buße, zum Zeichen meiner Reue ein Aschekreuz auf meiner Stirn. Mhm. Was immer vergegenwärtigen soll in diesem Moment des Rituals, ich bin von Erde genommen und werde zur Erde wieder gehen. Mein Leben ist auch vergänglich, das steckt da immer mit drin. Und das finde ich ein unglaublich starkes Zeichen. Und wie ich das auch gerade bei euch heraushöre, ganz wichtigen Vergegenwärtigungspunkt in unserem Glauben, dass wir den nicht vernachlässigen. Also so zumindest aus christlicher Sicht, dass wir uns das immer wieder ins Bewusstsein rufen, um unserer Existenz, auch unserer Verantwortung immer wieder bewusst zu werden, die Zeit, die wir hier haben.
Ja, genau, auch was du gerade gesagt hast, finde ich ganz spannend, weil, also für mich ist das auf jeden Fall auch so ein religiöser Imperativ, sage ich jetzt mal, also diese Bescheidenheit und dieses Bewusstsein für Vergänglichkeit und natürlich, ich meine, es hört sich irgendwie vielleicht ein bisschen deprimierend an, aber ich finde tatsächlich, dass es irgendwie dann eher so ein ist, wenn nicht ich, wer dann und wenn nicht jetzt, wann dann so ein bisschen, also dass es so ein Moment ist, der auch irgendwie einen motivieren kann, wenn man manchmal so da sitzt und so ist, soll ich das jetzt wirklich machen, dass man das doch wirklich macht, weil man weiß halt, dass es vergänglich ist. Und was ich halt auch irgendwie interessant finde, aber ich weiß nicht, ob meine Assoziation jetzt so leicht zu folgen ist tatsächlich. Wir haben ja darüber geredet, dass Adam aus der Erde gemacht wird, aber und darüber geredet, dass es auch mit irgendwie vielleicht einer gewissen Bescheidenheit einhergeht, etc. Und gleichzeitig steht ja in Genesis, Bereshit 1, auch, dass man die Erde bezwingen soll. Also pure Wu, also da steht, aber halt nicht, das ist vielleicht auch ganz interessant, da steht nicht Adama. Adama ist nämlich die Erde, und das erinnert mich ein bisschen an, was Kübra gesagt hat, die physische Erde. Und da steht Aretz, das ist die Erdkugel,
sozusagen, also oder das Land. Und das sind auch zwei verschiedene Sachen. Und es ist ganz interessant, weil in der deutschen, in keiner deutschen Bibelübersetzung wird das so richtig
auseinandergehalten.
Klar, dass es da um unterschiedliche Sachen geht, weil die deutsche Sprache da irgendwie ausnahmsweise mal kein Wort für hat. Und diese Stelle beschäftigt mich immer sehr und macht mich irgendwie so ein bisschen wütend. Und dann habe ich aber einen sehr schönen Tora-Kommentar gefunden, der davon redet, dass es so ist, dass der Mensch nur sozusagen die Spitze der Schöpfung ist, wenn der Mensch sich würdevoll verhält gegenüber der Erde. Und weil dort auch, also sprachlich kann man das auch sehen, dass es dann halt so ein kleiner Wortwitz ist, dass du wirst auch von der Erde und von den Tieren und von der Welt untertan gemacht.
Genau.
Also es ging beides. Und das fände ich sehr interessant, zumal ich diese Stelle auch oft gesagt bekomme, wenn Menschen irgendwie versuchen, Religion zu kritisieren. Und zum Beispiel war ich mal auf einem Podium bei der Langen Nacht der Religion in Hamburg in einem Theater. Und es war eigentlich ganz spannend und es ging um Umweltschutz. Ich fand das Thema super toll und da war aber ein Mann, der war halt sehr antireligiös eingestellt, das ist ja auch erstmal legitim und hat halt die ganze Zeit diesen Satz benutzt und gesagt, dass unser Problem ist, warum wir den Klimawandel haben, dass Religion diese Weltsicht kreiert hat, dass der Mensch im Zentrum steht. Es gibt dafür so ein fancy Wort, androzentrisch oder so.
Androzentrisch nicht.
Nicht andro, sondern anthropozentrisch oder irgendwie der Mensch steht im Zentrum. Mhm. Aber genau, ja. Und das hat er dann immer wieder gesagt. Und da war ich so, naja, aber es gibt schon mittelalterliche Tora-Kommentatoren, die das anders sehen.
Ich finde, in der Bibel wird immer, Entschuldigung, aber ich finde, in der Bibel wird immer wieder deutlich, dass der Mensch ganz und gar nicht im Mittelpunkt der Welt steht und dass Gott das den Menschen eigentlich in so ziemlich jeder Geschichte deutlich macht, du bist ganz kleines Menschenkind, Schätzelein.
Ja. Aber ich glaub, weil das halt auch dieses Bezellem Elohim, also im Angesicht Gottes, dass es dann halt zu so einer Überhöhung des Menschen kommen würde. Das war so die Idee, ja.
Ich würde ganz gerne noch einmal Beerdigungen aufgreifen.
Ich wollte auch gerade fragen, ob wir Rituale haben, in denen Erde eine Rolle spielt.
Genau, also einmal da. Und was ich total spannend finde, dass selbst wenn die Familien wenig religiös sind und zum Beispiel der Verstorbene aber noch Kirchenmitglied war und es dann eine christliche Beerdigung ist, können die Menschen, die Angehörigen, doch noch was mit diesem Ritual anfangen. Mit den ganzen Texten, die ich verlese und was ich sage und die Gebete, die ich spreche und so weiter, die sind vielen Menschen dann schon sehr fern. Aber das Ritual, Sand in das Grab zu werfen, zu diesem Satz, ist vielen noch sehr nah und sehr vertraut und auch ein wichtiger Teil oder ein Moment, um an einem religiösen Ritual teilnehmen zu können. Das finde ich ganz spannend. Und in diesem Moment mag ich das übrigens sehr, wenn der Sand noch an meinen Händen klebt. Also ich greife nicht zarthaft mit den Fingerspitzen in den Sand und lasse das so reinrieseln, sondern der Sand lädt eigentlich dazu ein, das richtig mit dem Körper zu erfahren und zu erleben, den Menschen untertan zu machen, in Anführungsstrichen, also wirklich mit einer vollen Hand reinzugreifen und die Erde in das Grab zu werfen, dann klebt hinterher die Erde noch an meinen Händen und am Talar und am Kreuz oder an der Tasche und so, löst sich das eigentlich, wenn ich dann später wieder zurückfahre zur Arbeit oder nach Hause, dann fällt der Sand so Stück für Stück ab und das finde ich total spannend, dass ich dann irgendwann die Trauer auch wieder ein Stück loslassen kann und irgendwie hilft mir der Sand so dabei, um das so zu vergegenwärtigen. Ne? Also jetzt bin ich noch voll da bei den Angehörigen, das ist alles voll. Und aber auch ich brauche ja Rituale, um mich auch davon abzugrenzen ein Stück weit und nicht alles mitzunehmen, sondern da so Orte zu finden in meinem Herzen irgendwie, ne, dass das da auch so drin bleiben kann. Und da hilft mir der Sand total bei, weil ich irgendwann dann bemerke, okay, hier ist noch ein bisschen was. Ich nehme jetzt nochmal eine Zeit alleine, um wieder auch aufzutanken und so. Und irgendwann bemerke ich, der Sand ist abgefallen. Ich lasse jetzt auch los. Und das geht bei mir natürlich schneller, in Anführungsstrichen, weil mir in der Regel die Menschen nicht so nahe stehen wie eigene Angehörige. Das ist klar. Manchmal sind es natürlich auch Gemeindemitglieder, die ich kannte. Aber der Sand hilft mir einfach in der Bewusstwerdung und im Loslassen, dass ich so mein eigenes Ritual da noch so ein bisschen dranhänge.
Und schön. Ich glaube, ich habe auch letztens das gesehen, dass du auf Instagram so deine Hand fotografiert hast, dass da noch so ein bisschen Sand drauf war.
Genau, dann so in den Falten und der Hand sammelt sich dann so der Sand und klebt so dazwischen. Und da mag ich das sehr gerne. Aber wenn ich im
auch
Urlaub
die Lebenslinie in der Hand?
Ja, genau. Aber genau, wenn ich im ja. Urlaub am Strand bin, dann nervt das
therapierend.
Aber das ist, finde ich, auch eine Erinnerung in puncto auch jetzt Begrabung und Erde, dass man eben auch sich, und jetzt kommt eben Demut auch nochmal ins Spiel, sich vergegenwärtigen sollte und ich werde auch einst mit der Erde gleich sein oder auch, also dass man eben mit bodenständig hatten wir ja angefangen, dass man tatsächlich auch weiß, was Mike jetzt auch vorhin gesagt hat, du bist nur ein ganz kleines Wesen und du wirst auch einst dort enden wie andere und dass man da quasi immer, auf Türkisch sagt man, du sollst, deine Füße sollen stets auf dem Boden sein. Also du sollst nicht schweben und denken, du wärst irgendwie allmächtig oder so, sondern geh's mal langsamer an. Und deswegen finde ich das tatsächlich im Punkto auch Beerdigung und Erde sehr wichtig. Auch vielleicht ist es auch ein bisschen türkisch konnotiert wieder. Ich weiß jetzt nicht, wie es in anderen muslimischen Ländern ist, wo muslimische Menschen in Mehrheit leben, da ist auf jeden Fall so, wenn eine Begrabung stattfindet, dass dann, also es wird dann mit Erde eben schon zugelegt, aber die Angehörigen oder die Freunde, die dürfen dann quasi auch mit der Schaufel dann ein bisschen, da ist es nicht mit der Hand, da ist es mit der Schaufel dann nochmal was drüber legen, so quasi so die letzte, den letzten Dienst für die Person quasi irgendwie noch was beizusteuern, dass man da nochmal für sich vielleicht auch sagen kann, okay, ich möchte auch dich auf diesem Weg begleiten. Wir haben aber tatsächlich mit der Erde auch nochmal einen anderen Ritus. Und zwar, ihr kennt ja die Gebetswaschung, was wir mit Wasser machen. Und die Gelehrten haben sich dann auch die Überlegung gemacht, was, wenn ich in der Wüste bin und kein Wasser steht zur Verfügung, wie soll ich dann beten, wenn die Gebetswaschung noch nicht da ist? Und da tritt dann, und das im Koran steht das auch, dass man dann quasi, wenn kein Wasser vorhanden ist, dass man dann Staub oder Kalk oder Erde benutzen kann. Und da ist es dann natürlich so, dass man mit dem Wasser würde ich quasi mir das Gesicht waschen. So ist es nicht, dass ich irgendwie mit der Erde irgendwie mir den Gesicht irgendwie zureibe, sondern man Peeling. Peeling, man reibt sich quasi.
Ich muss gerade an so einen Spatz denken, weil Spatzen waschen sich doch immer so in der Erde. Habt ihr das schon mal gesehen?
Ja,
dass sie so kleine Erdduschen machen? Daran muss ich gerade denken. Entschuldigung, Kübra, rede weiter.
Ja, also Vögel sind schon Wegweiser. Die erste Beerdigung fing ja auch, also koranisch, mit der, also mit Abel und Kain. Und Kain hat sich quasi von einem Vogel abgeschaut, wie er Abel, sage ich immer, weil Abel heißt auf Türkisch Habil und deswegen ist Abel und das ist immer so.
Ich dachte gerade, du hast Kain und Abel Kabel. Ich dachte, du hast sie zusammengefügt.
Nein.
Weil mein
das ist
Opa
so ein H und A.
Weil mein Opa, mein Bruder heißt Heiko. Mein Bruder, jetzt bin ich auch schon total durcheinander. Und mein Opa ruft immer Heike und Maiko. Nicht Maike und Heiko. Deswegen dachte ich gerade, du hast keine Arbeit zu Kabel gemacht.
Aber es ist auch wieder so ein Verdreher. Naja, auf jeden Fall, er hat auch damals von einem Vogel abgeschaut, wie er quasi seinen Bruder begraben kann. Aber nochmal zurück zu Teemim heißt das. Die rituelle Gebetswaschung, wenn kein Wasser vorhanden ist, dann reibt man sich die Hände so ein bisschen beim Staub oder eben Erde und schüttelt es dann weg und macht dann so einen symbolischen Gebetswaschung. Angenommen, ich habe diese Waschung dann bei der Erde gemacht und sehe aber nach einer halben Stunde, oh, da gibt es noch Wasser, dann verfällt diese spirituelle Reinigung, dann muss ich das nochmal mit Wasser nochmal updaten quasi, weil dann ist wieder Wasser da und dann muss ich das mit dem Wasser machen. Aber Teemim ist tatsächlich eine Erleichterung, ein anderer Weg quasi, wenn kein Wasser zur Verfügung steht, dass man die rituelle Gebetswaschung machen kann, vollziehen kann.
Spannend. Bei uns ist es, also wir reden ja öfters darüber, wenn wir über diese ganzen rituellen Reinigungen sprechen, dass es so Ähnlichkeiten zwischen Islam und Judentum da auf jeden Fall stark gibt. Und ich wüsste nicht, dass man zum Beispiel Netilat Yadayim, also das Händewaschen mit Erde vollziehen könnte, aber vielleicht bin ich da auch einfach, ich da nicht so viel Ahnung. Also wenn irgendjemand von den ZuhörerInnen da mehr weiß, sagt gerne Bescheid. Was ich aber kenne, ist, dass man
wenn man ein unreines Messer hat, also ein Messer zum Beispiel, was aus Versehen mit Fleisch in Berührung gekommen ist, obwohl es eigentlich milchig ist oder andersrum, dass es die Idee gibt, dass man die Gabel oder das Messer in Erde stecken kann. Also es heißt einfach Neitziaba Adama, also in die Erde stecken, eigentlich wirklich wortwörtlich so. Und es ist irgendwie, dass die Erde das aufnehmen würde, was aber, glaube ich, nicht ganz den kompletten Kaschan, also den kompletten Prozess, ist nicht der gleiche Stellenwert, wie wenn ich das mit Feuer machen würde, weil eigentlich müsste ich das Messer mit Feuer bearbeiten, aber wenn es kalt benutzt wurde, glaube ich, dann ist das okay. Und auf jeden Fall kenne ich die kleine Geschichte, dass eine befreundete Person von mir, deren Mutter das öfters macht, also die sind sehr orthodox und wenn dann irgendwie mal, und die hat tausende Gabeln und Messer in ihrem Garten versteckt und weiß aber nicht mehr wo und findet die nicht mehr. Aber ich fand es witzig, dass wir über Kain und Abel gerade geredet haben, weil dieses Aufsaugen der Erde, das von dem Fleischigen zum Beispiel, erinnert mich stark an Kain und Abel. Weil Gott fragt ja, wo ist dein Bruder? Und sagt dann ja auch, das Blut deines Bruders schreit zu mir aus der Erde.
Ja, ich liebe diesen Satz. Ja.
Willst du kurz sagen, warum du den liebst?
Ich mag den sehr gerne, weil ich weiß, dass auch wenn Unrecht geschieht, was nicht bezeugt wird, von der Erde bezeugt wird. Die Erde erlebt und erinnert auch das Unrecht. Also wenn ich zum Beispiel an Kriege denke, über die niemand berichtet, oder an Situationen, die jetzt wie bei Kain und Abel zum Beispiel, die niemand bezeugen kann, kann die Erde aber bezeugen. Und die Erde schreit das Unrecht hinaus. Deswegen mag ich das sehr.
Ich finde den Text auch aus der gleichen, also ja, aus den gleichen Gründen schön wie du oder irgendwie berührend. Diese Idee, dass halt die Erde immer irgendwie Zeugen ist und ja auch leidet, finde ich sehr interessant. Also zum Beispiel Kriege, wir reden oft, und das ist ja natürlich immens wichtig, darüber zu reden, dass es eine humanitäre Krise ist und dass Menschen, also Verbrechen gegen die Menschlichkeit sind. Aber Kriege sind auch unglaublich, unglaublich schädlich, umwelttechnisch gesehen. Und die Erde leidet auch darunter.
Ich denke bei diesem Vers auch ein bisschen daran, dass man manchmal ja an gewissen Orten, okay, jetzt wird es spirituell, Leute, aber dass man an manchen Orten oder Häusern ein Gefühl davon hat, so, oh, hier fühlt sich das bedrückend an. Also so zu erspüren, ist hier was passiert, was Schweres, oder ich merke hier eine Schwere, spüre hier ein Unglück vielleicht, oder eine schwierige, ich kann es gar nicht besser beschreiben, aber was Belastendes oder etwas, was das Atmen in Anführungsstrichen irgendwie schwerer macht oder so, ja.
Dazu habe ich auch einen tollen Vers. In Sura El-Zilzal steht, und Zilzal ist Beben, wenn die Erde bebt in heftigen Beben, wie es ihr bestimmt ist, und die Erde ihre Lasten herauswirft und der Mensch ausruft, was ist nur los mit ihr, an diesem Tag wird sie von all ihrem Geschehen berichten.
Oh,
also
sehr stark.
Genau, dass die Erde quasi, ja, von allem Geschehen berichten wird, und der Mensch kann dann da auch nicht irgendwie wenn und aber und aber ich, also sich irgendwie ausklingen und reden, weil dann kommt quasi die Erde zur Sprache, und da wird halt eben dann die Wahrheit oder die vollkommene Art und Weise quasi in den Sicht treten. Und ja, das ist nochmal, glaube ich, so ein, okay, wir sind sehr jenseits orientiert, und da ist natürlich sehr wichtig, dass man wissen soll, wir sind umgeben von Zeugenschaften. Die Erde wird Zeugen, also man spricht auch, unsere Hände, unsere Münder, unsere Augen werden auch Zeugenschaft ablegen. Dann kann ich nicht mehr über meine Hände oder meine Zunge verfügen und sagen, das habe ich nicht gemacht. Man sagt, mein Mund wird sich unabhängig von mir zur Sprache melden. Und sagen, Kübra hätte hier was sagen können, aber hat mich falsch eingesetzt oder nicht eingesetzt oder hat bei etwas zugehört, wo sie eigentlich nicht zuhören sollte. Und dass man da quasi auch nochmal sieht, dass man selber nicht im Zentrum ist. Also auch wenn ich als Körper als Kybra hier in dieser Welt existiere, werde ich quasi bei der Vortreten im großen Gericht im Jenseits quasi meine Fersen, meine Glieder werden sich unabhängig von mir machen und Zeugenschaft ablegen. Und deswegen auch hier nochmal der Punkt immer, versuche eben bedacht zu leben und genau, dass man da nochmal, Demut kommt da auch nochmal wieder ins Spiel und bedacht zu leben und Vergänglichkeit und
Passwörter gepellt. Das ist einfach nur noch so Hashtag bedacht leben. Hashtag.
Ich würde noch eine Geschichte hinzufügen. Ihr habt ja über die Erde in einer reinigenden Dimension beschrieben. Ich würde nochmal Erde als in einer heilenden Dimension ansprechen. Mhm. Und zwar gibt es im Zweiten Testament, im Johannesevangelium, die Geschichte von Jesus, der einen blinden Menschen heilt. Und Achtung, da stecken sehr viele ableistische Interpretationen und so weiter drin. Aber den Moment, den ich hervorgreifen möchte, ist folgender. Und zwar heißt es, Jesus spuckte auf die Erde und bereitete mit dem Speichel einen Brei und salbte mit dem Brei die Augen des Blinden. Und diese Handlung ist ja voll an Symbolik und all das, was wir gerade schon auch erzählt haben, es erinnert an die Erschaffung Adams aus Staub und Erde. Und Jesus zeigt damit aus einer Interpretation heraus, dass Heilerde, ja, dass er aus der Erde etwas Heilendes schaffen kann, dass Gott nicht nur die Macht hat, den Mensch aus Staub zu formen, sondern zum Beispiel auch Zerbrochenes wiederherzustellen. Das finde ich eine ganz, ganz, ganz spannenden Aspekt nochmal und nochmal erinnernd, Achtung, welche Wörter auch verwendet werden und welche Interpretationen, dass da auch ganz oft ableistische Dimensionen drin liegen. Aber alleine der Aspekt, dass Erde etwas Heilendes haben kann, finde ich auch nochmal einen wichtigen Punkt.
Absolut.
Die ja auch immer noch eingesetzt wird, ne? Auch außerhalb von Religionen wird Erde oder Heilerde ja als was Wohltuendes für den Körper eingesetzt.
Das ist ja sogar sowohl für die Verdauung, dass du so kleine Kapseln nimmst, wie auch irgendwie für kosmetische Behandlung, nicht? Ja. Du wolltest gerade aber noch was sagen. Ich habe eingegrätscht, glaube ich.
Das war's.
Okay. Du wolltest was sagen.
Ich möchte eigentlich vieles sagen. Eine Bekannte von mir, als sie noch schwanger war und in der Schwangerschaft ist es ja manchmal so, dass man dann irgendwie Lust auf etwas hat, was man irgendwie gerochen hat oder weiß ich nicht, im Sinn hat. Und die Bekannte hatte irgendwie Appetit auf Erde. Also bei ihrer Schwangerschaft, ich weiß nicht, vielleicht Eisenmangel, keine Ahnung, da kennen sich die Ärzte besser aus. Aber das fand ich auch immer so spannend, so, du hattest Lust auf Erde und wolltest Erde essen. Aber da anscheinend auch, dass da der Körper vielleicht es auch irgendwie braucht und
Mineralien, ja. Genau.
Was ich aber auch noch sagen wollte ist, ihr kennt ja Ali, der Schwiegersohn von dem Propheten Mohammed, Friede sei mit ihm. Und Ali hatte einen Beinamen bekommen von dem Propheten. Und zwar hieß er Ebu Turab und das heißt der Vater der Erde, der Vater des Staubs. Und das kam folgendermaßen. Einst hat der Prophet nach Ali gefragt, es ist ja auch sein Cousin und Schwiegersohn und seine Tochter hat dann zu ihm gesagt, ja, wir waren uns bei einer Sache uneinig und deswegen ist er rausgegangen, ich weiß nicht gerade, wo er ist. Und dann hat er sich auf die Suche gemacht nach ihm und auch so ein bisschen rumgefragt, wo er ist und er wusste, dass er auch müde ist. Und Gefährten haben dann ihm gesagt, wir haben ihn in der Moschee gesehen, ich glaube, er schläft dort. Und dann ist er hin und hat Ali auf dem Boden gesehen, wo er eben geschlafen hat und er war auch so ein bisschen eingestaubt. Und er wollte ihn dann aufwecken und hat dann eben zu ihm mit diesem Namen O Ebu Turab, steh doch auf, gerufen. Das kann man vielleicht auf Deutsch ein bisschen falsch verstehen. Es ist jetzt keine Beleidigung oder so. Es ist so eine Schmeichelei, weil er also auf Staub bedeckt war und sich dem Boden quasi auch gleich gemacht hat und auch so ja auch A, demütig war, auf dem Boden gelegen ist und nicht irgendwo anders, aber auch weil er so ein bisschen in Staub eingelegt war, hat er dann diesen Beinamen bekommen, worauf dann eben auch Ali sehr stolz war und auch damit sich immer auch so, ja, ich habe einen Beinamen von dem Propheten bekommen, so auch glücklich geschätzt hat. Und genau, das fand ich auch so süß.
Ich finde das ganz interessant. Also, weil ich habe gerade so einen Blick auf die Zeit geworfen und ich glaube, ja, wir müssen langsam mal ein bisschen zu Ende kommen und heute sind wir sehr stark assoziativ unterwegs. Aber ein Punkt, den du angesprochen hast, den ich auch ansprechen wollte, den ich ein bisschen vergessen habe, ich finde es so spannend, dass Erde oft in dieser Welt, in der wir leben, irgendwie so als Stadtmenschen, vielleicht auch als was Dreckiges und Ekliges angesehen wird, aber ja eigentlich unglaublich, also fruchtbar ist und was Schönes und was Wertvolles und ja auch Häuser werden auch aus Teilen von, also Stein kommt auch aus der Erde und. Also das ist ein unglaublich kreatives Element irgendwie auch und irgendwas, was Leben spendet. Und ich habe das Gefühl, aber das ist halt, weil du meintest so auf Deutsch, könnte man denken, das ist irgendwie so, du schmutziger Lump, ein bisschen mehr oder so sich anhört. Und darüber könnte man ja, glaube ich, auch noch ewig und drei Tage reden, irgendwie über die Verantwortung von uns gegenüber der Natur und der Erde und auch diese Entfremdung des Menschen. Und was ja auch Maike gesagt hat, dieses Wort Mensch ist halt auch sehr entfremdend vielleicht im Gegensatz zu anderen Wörtern, die man für Menschenwesen gefunden hat in anderen Sprachen. Du wolltest, glaube ich, gerade noch was sagen, Maike.
Ach, ich hatte nur den Gedanken, dass man vielleicht ja auch Abraham einen ähnlichen Beinamen geben könnte. Den hat er zwar nicht bekommen, aber in Genesis 13, 16 heißt es ja, und ich will deine Nachkommen machen, wie den Staub auf Erden, kann ein Mensch den Staub auf Erden zählen und so weiter. Deswegen dachte ich, als du das gerade erzählt hast, Kypra, vielleicht könnte man dem einen ähnlichen Beinamen auch Abraham geben. Vater der Erde.
Ja. Vater der Erdlinge.
Ja, Vater der Erdlinge, genau.
Erdlinge.
Sehr schön. Ja. Cool. Okay, also ich glaube, wir könnten auch noch viel, viel weiter drüber reden. Ich wollte zum Beispiel eigentlich auch noch reden darüber, wie wir uns mit der Erde zu verhalten haben, ob es da Gesetze gibt zu Besitz und. Aber wie immer, wie wir das sagen, und da machen wir es nicht, dazu gibt es irgendwann noch mal eine andere Folge vielleicht. Ich fand es auf jeden Fall spannend, heute wieder mit euch über sowas zu reden. Und vielleicht können wir dann nächstes Mal noch Feuer und Luft uns anschauen, weil das haben wir, glaube ich, noch nicht gemacht. Genau. Und vielen, vielen Dank an alle fürs Zuhören. Ich hoffe, es war bereichernd. Ich hoffe, es war spannend. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, mit den beiden hier zu sitzen und zu reden, so wie es immer Spaß macht. Und liebe Kybra, übernimmst du wieder die Ehre, uns abzumoderieren beziehungsweise den Leuten zu sagen, wo sie uns Feedback geben könnten?
Sehr gerne. Und zwar 331podcast@house-of-one.org. Findet ihr uns, schreibt uns und falls ihr eine Fortsetzung wünscht, dann auch hier bitte einmal melden.
Tschüss, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss,
danke, bis bald. Tschüss.